Ende Mai diesen Jahres hat im Westwerk, einem der freien Hamburger Kunsträume, eine Ausstellung stattgefunden, die Ulrich Dörrie kuratiert hatte. Und die Ausstellung trug den Titel Beckett Was Here. Mich hat an der Ausstellung insbesondere die Arbeit von Durban beeindruckt und auch weitergehend beschäftigt. Und um es kurz vorwegzunehmen, was zu sehen war oder was das Kunstwerk von Durban ausgemacht hat: Sie hat Hamburger Stadtansichten von prominenten Orten wie zum Beispiel der Alster oder dem Rathausmarkt abfotografiert, hand nachgezeichnet und minimalst koloriert. Alle diese Bilder erlauben somit einen sehr weiten Blick und erwecken den Eindruck, als seien sie nicht erst vor kurzem, sondern schon vor vielen Jahren entstanden, als die Stadt sowohl Menschen- als auch Gebäudeleerer war. Und bis man das aber merkt, dass es sehr, sehr leere Stadtansichten sind und dass es eine Stadt ist, der man im Hamburger Alltag selten begegnen kann, ist das eine ziemlich interessante oder beeindruckende Arbeit. Und die Bilder sind eine Referenz auf bzw. Auseinandersetzung mit Becketts neunwöchigem Hamburg-Aufenthalt. Beckett war im Jahr 1936 für 9 Wochen hier und das war der Anlass der Ausstellung. Alle Ausstellungswerke in der Ausstellung Beckett Was Here befassen sich mit der Frage, und in dem Fall von Durbans Arbeiten bilden sie gleichzeitig eine Reise in Stadtansichten ihrer Kindheit und Jugend. Das war das Hamburg der 60er Jahre und darüber wird sie, wie ihr gleich hören werdet, auch einiges noch sagen. Über Becketts Aufenthalt in Hamburg kann man mehr lesen in einem von Roswitha Quadflieg herausgegebenen Band, der Tagebuchnotizen und Briefe von Samuel Beckett aus dieser Zeit enthält. Dieser Band war auch der Anlass, dass Ulrich Dörrie eine Ausstellung mit verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen kuratiert hat zu eben diesem Thema. Wir haben mit Durban über die Ausstellung und ihre Arbeit gesprochen und von ihr bekommt ihr nun einen Eindruck sowohl über den Zusammenhang der Arbeit mit Beckett als auch über ihre eigene Arbeit.
Beckett kam aus Irland und war ein bisschen in so einer komischen Zwischensituation, weil er hatte das Manuskript, ein Manuskript eines Buches, auch weiß ich jetzt wieder nicht welches, an Verlage geschickt, und das ist, glaube ich, ein Dönsches und stimmt nicht so wirklich, aber es ist ihm 51 Mal mit Nö, wollen wir nicht, zurückgeschickt worden. Und er wusste nicht so richtig, was er da jetzt noch machen sollte, und wollte jetzt einfach was anderes, wollte sich den Wind um die Nase wehen lassen, wie Herr Mann sagen würde, und ist nach Hamburg gekommen zu diesem Zweck und ist eben in dieses 1936, was seine Bedeutung von heute natürlich hat, die er damals so gar nicht hat erfahren können. Und er ist ein manischer Fußgänger, also er ist ein Rumrenner und Sachenangucker, und er ist auch ein Auswärtsesser. Und er ist jemand, der wohl die Leute anspricht, und er wollte auch Deutsch lernen, er wollte unbedingt Deutsch sprechen und mit den Leuten Deutsch sprechen. Und hat eben versucht, möglichst an Orte zu kommen, wo er etwas über das Gespräch in die Stadtumgebung hinein erfährt. Also in Restaurants oder in Kneipen oder auch wahnsinnig gerne in Gesprächszirkeln und ganz, ganz viel eben auch an Kunstorten. Er war ganz viel in der Kunsthalle, er war in den meisten Galerien, die es damals gegeben hat, und hat auch mit den Leuten da gesprochen. Und dieses Buch von Frau Quadflieg ist dergestalt, dass man sozusagen mit Beckett durch dieses Hamburg von 1936 läuft. Und weil die Beschreibungen so bildlich sind, die er da macht, kam vor meinen Augen plötzlich ein Hamburg, also das Hamburg meiner ganz frühen Kindheit wieder hoch. Also das ist so um 1960 rum. Und das ist eigentlich immer noch ein Nachkriegs-Hamburg. Das heißt also, sehr vieles von diesen Bauten und von diesen Bewegungen durch die Stadt ist möglicherweise gar nicht so unterschiedlich wie 1936. Ich weiß, da hat es ganz viele Bomben dazwischen gegeben, aber witzigerweise nicht an den Bereichen, oder Gott sei Dank nicht an den Bereichen, von denen er spricht. Also Neuer Walb, Dammtor, Bahnhof, Kunsthalle, ganz viele Sachen waren magischerweise irgendwie sehr ähnlich noch. Und dann habe ich das erst im Kopf gemacht, dieses Rumgerennen. Und dann ergab es sich, dass ich dann auch ganz viel gelaufen bin und bin diese Wege auch so ein bisschen abgeschritten und habe dabei fotografiert. Und diese Fotos habe ich mir angeguckt und habe gedacht, ach, ich hätte Lust, den ein oder anderen Blick zu zeichnen, und habe dann angefangen zu zeichnen nach den Fotos. Und habe bei der Gelegenheit einfach gemerkt, ja, dass es diesen Blick eigentlich nicht gibt, sondern dass man bis auf ganz wenige Ausnahmen, das ist eine an der Alster, die hast du da, da ist tatsächlich, das kann man so gucken, bei allen anderen Sachen stehen Stadtmöbel davor, es steht eine wahnsinnige Menge an Autos davor, die man also quasi, also wo der Blick, also wenn das ein Echolot wäre, mein Auge, dann würde das die ganze Zeit immer bing, bing, bing in alle Richtungen gehen. Man hat in dem Sinne keinen durchgehenden Blick mehr. Und ungefähr nach der zweiten Zeichnung habe ich daraus dann ein Prinzip gemacht. Das heißt, ich habe Blicke gesucht, die an und für sich eine Weite hätten und habe systematisch alles, was mit Verkehr zu tun hat, also Verkehrszeichnungen, Stadtmöbel, also wie Briefkästen und Müllkästen und Haltestellen und sowas alles weggelassen und habe eben auch den ganzen ruhenden Verkehr, also die parkenden Autos weggelassen und natürlich die Leute. Und plötzlich hatte ich tatsächlich Blicke, wie ich sie als Kind hatte. Und da gab es tatsächlich diese Fluchtblicke noch. Da habe ich mich dann natürlich, wenn man so will, ein bisschen weit von Beckett entfernt. Aber über diese Klammer bin ich auf diese Bilder gekommen und habe dann bei der Gelegenheit gemerkt, dass mir das auch sehr wichtig ist, dass die Umgebung mit mir spricht. Und das kann sie nicht mehr in der Stadt, wie sie jetzt ist. Diese Umgebung, die noch lebendig ist, also eine Umgebung, die noch normal Umgebung ist, also wo Menschen sind und so weiter, die kann mit einem gar nicht mehr sprechen, weil es ist ein, wie soll man sagen, es ist ein Netz von Plappereien darüber gelegt. Das ist nicht nur Werbung oder so etwas, die man vielleicht ausblendet, sondern es sind vor allen Dingen diese ganzen Signalgeschichten, also wie Verkehrszeichen, wie auf der Straße gemaltes, die permanent dich informieren. Also es ist einfach wie wenn jemand die ganze Zeit auf dich einplappert, nicht schreit, aber plappert. Und das heißt also, man hat gar keine Ruhe zum Gucken. Und ich habe bei der Gelegenheit und auch beim Zeichnen dann gemerkt, dass ich bei einigen Sachen tatsächlich da noch nie hochgeguckt habe, sondern immer so in 1-2 Meter maximal Höhe war vom Gucken her. Und habe dann zum Beispiel, das ist mir total peinlich, weil mir das Schauspielhaus als Gebäude auch sehr viel bedeutet, ich habe zum ersten Mal gesehen, dass hinter dem Schauspielhaus, also hinter der Schauspielhausfassade, der viekige Kasten des Schnürbodens ist, also da, wo die Kulissen drunter gehalten wird. Als ich da gezeichnet habe, habe ich gedacht, was ist denn das? Ich habe es mal vorsichtshalber mitgezeichnet, habe gesagt, haben Sie da gerade was gebaut? Wird da was hochgezogen? Wächst da ein Hochhaus? Und eine Freundin sagte dann einfach schlicht zu mir, nein, das ist der Schnürboden, der ist da schon immer. Daran habe ich eben gemerkt, dass dieser weite Blick, ich weiß nicht, ob man zudem in der Stadt überhaupt noch Recht hat, dass man das machen darf, dass man weit gucken möchte und so. Ich fand das immer wichtig. Ich bin auch immer gerne übers Heiligen Geistfeld gegangen, wenn kein Dom war. Einfach, weil dadurch kann man einfach mal gucken.
Das Heiligen Geistfeld ist einer der Orte, der nicht hier drauf ist.
Genau.
Obwohl es quasi, so wie du auch sagst, schon qua Natur eigentlich oder qua Situation jetzt schon einen weiten Blick.
Also ich glaube, das Heiligen Geistfeld ist sozusagen, weil das ein Platz des Alibi-Blicks ist. Also ich finde, das Heiligen Geistfeld ist zwar noch so wie früher, aber es ist einfach keine Leistung, dass es frei geblieben ist, weil ich weiß nicht, ob sie den Hamburger Dom wirklich auch nach Wilhelmsburg legen könnten. Ich glaube nämlich nicht.
Ist der Rathausmarkt was anderes als ein Alibi-Blick?
Ja, der Rathausmarkt, also ich wollte eigentlich den Rathausmarkt anders fotografieren und auch anders zeichnen, und hatte da keine Hilfe. Also ich wollte nicht das Rathaus als solches, weil mich das nicht so interessiert, sondern der Rathausmarkt, der war eben in dieser Zeit, die bei mir wieder hochgekommen ist, was ganz Tolles. Der Rathausmarkt war der Wendekreis der Straßenbahn. Und zwar kam die Straßenbahn von Altona, also da habe ich ja als Kind gelebt, in der Königstraße, und die Straßenbahn fuhr die Palmalie runter, dann fuhr sie durch den Kiez, und zwar so ein bisschen so Straßen, die es heute so, glaube ich, in dieser Form nicht mehr gibt, fuhr dann unten am Hafen lang, unter der Rödingsmarktbrücke durch, die Straße, deren Namen ich jetzt nicht weiß, an der Börse vorbei und fuhr meines Erachtens vor dem Rathaus eine runde Schleife, um dann wieder zurückzufahren. Ich glaube, dass das so war. Und oben, also von Altona kommt, ich weiß auch nicht, welche Nummer das war, also die ist von Altona natürlich noch weitergefahren, die fuhr die Pamaille hoch und fuhr dann am Altonaer Bahnhof Richtung alten Altonaer Bahnhof an dem vorbei, durch die, vor dem Rathaus, also in relativer Nähe des Rathauses noch, waren so kleine pavillonartige Buden, die waren aber so zusammengefasst. Nach meiner Meinung hatten die so ein Oval und waren da so draufgesetzt. Also die waren in der Mitte, wo die Straßenbahn drumherum fuhren, war so mein Gefühl. Jedenfalls deswegen war das so bedeutsam, weil dieser Rathausmarkt war ein Markt, ein richtiger Markt. Mhm. Also und er hatte so was ganz Lebendiges und das Rathaus guckte sozusagen, wenn man so will, auf seine Menschen. Wo wir dann auch gleich an den Punkt kommen, der alle meine hübschen Überlegungen mit einem kleinen Fallstrick versieht. Natürlich rekonstruiere ich etwas aus meiner Kindheit und komme da in einen, es ist nicht Nostalgie, glaube ich, oder ich weiß nicht, wie dieses andere Wort ist, mit dem man sowas verketzern kann, sondern ich komme in so einen Loop, der mich konstruiert. Also weil ich glaube, dass die Stadt ausreichend viele Umgebungen haben muss, die historische Loops ermöglichen, wo man sich selber in der Kindheit begegnen kann. Ich glaube, dann fühlt man sich wohl in der Stadt. Die sind natürlich unterschiedlich für die einzelnen Leute und möglicherweise eben auch in verschiedenen Städten. Aber wenn die weggehen, wenn du gar keinen, also es werden ja immer weniger. Mhm. Ich erinnere mich noch, ich bin ja nun auch schon älter, und ich erinnere mich noch, wie meine Mutter immer sagte, sie nehmen mir alles weg. Und damit meinte sie eben auch, dass die Gebäude ihrer Kindheit verschwinden oder auch Straßen, ganze Straßenzüge verschwinden und so weiter. Und es ist gar nicht so, dass ich glaube, die Leute, die sowas sagen, sich jetzt partout gegen Veränderung oder Modernisierung wenden, sondern ihnen fehlen diese Erinnerungsumgebungen als Korrekturloops, also um sich zu fühlen, um sich auch als älterer Mensch zu fühlen oder wie auch immer in der Stadt leben zu fühlen. Das habe ich dabei gespürt. Also, und das jetzt selbst bei den Dingen, die es noch gibt, so hieß ja auch diese Zeichenserie, gibt es noch, Punkt, Punkt, Punkt. Es reicht einfach nicht, dass es einzelne Gebäude sind, sondern es gehört ein kleines Umfeld dazu. Und dieses Umfeld darf auch eigentlich nicht so stark aufgehübscht sein, dass man sich konzentrieren muss und fragen muss, was war da noch vorher? Mhm. Das kennen alle. Wenn in Straßen zum Beispiel die Läden wechseln, spätestens nach 5 Jahren weiß man nicht mehr genau, wenn das nicht ein Lieblingsladen von einem war, was da vorher drin war. Und wenn es mehrere Läden sind, schon mal gar nicht. Ich glaube, dass das total wichtig ist für die Psyche der Stadtbewohnenden. Und wäre eigentlich ein toller Trick, glaube ich, für Stadtgestalter, wenn sie das einfach berücksichtigen, dass sie einige Sachen lassen als Emotionssprache sozusagen. Also.
Apropos lassen, fällt bei den Bildern, die du gezeichnet hast, bei den Stadtansichten oder Platzansichten, Straßenansichten auf, dass du extrem wenig Farbe verwendet hast. Mhm. Also du hast nicht nur Menschen oder Autos rausgenommen oder nicht dargestellt, sondern du hast auch mit Farbe eben sehr, sehr, sehr zurückhaltend, vorsichtig, dezent gearbeitet. Was hatte das für einen Grund?
Also zum einen war das der Grund, dass die Fotos, die Vorlagen waren, alle im Frühjahr entstanden, wo wir kein gutes Wetter hatten, nicht? Wollen wir mal so ganz vorsichtig sagen. Mhm. Und also wo Hamburg ja auch sich dann von seiner graueren Seite zeigt, weil die Bäume sind noch nicht grün und das Grün ist noch nicht grün. Ja, ich glaube, das kam dann schon nochmal dazu durch dieses Nachdenken an die frühe Kindheit. Also bei mir ist es so, dass da sehr vieles, ich würde jetzt mal sagen, nicht in Schwarz-Weiß ist, aber auf jeden Fall nicht in Cinemascope. Also Erinnerungen sind, das würde mich mal interessieren, ob die Leute, die ihre Kindheitserinnerungen von Anfang an in Farbe oder auf Video oder so etwas haben, also in Farbvideos, ob deren Kindheitserinnerungen jetzt eigentlich farbig sind. Also jetzt im Sinne von richtig gefärbt. Oder ob die auch eingefärbt sind, also so in eine Richtung tangieren. Also meine sind schon stärker, also nicht schwarz-weiß, aber so bunte Graustufen würde ich das mal nennen. Gut, also sagen wir mal so, ich war als Kind mal am Ratzeburger See. Da würde ich mal sagen, der Campingplatz und der Strand des Sees oder sowas und auch der See selber, würde ich sagen, sind so in Graustufen. Was aber knallegrün waren, waren die Wiesen drumherum, weil da waren so Kühe drauf und so ein bisschen Wald. Der war grün, also da war, und der war aber auch nur ein Grün, also keine grünen Schattierungen. Den müsste ich jetzt sozusagen in richtig so idealgrün, würde ich den wahrscheinlich jetzt gezeichnet haben. Das ist mir aber unterlaufen. Das klingt jetzt reflektierter, das war es nicht, sondern ich habe einfach nur gemerkt, also wenn ich da mal einfach gedacht habe, ach, ich mache das jetzt mal, also bei dem St. Georg-Bild noch am ehesten, da sind ein paar Farben so drin und dann war das aber zu stark hier und nicht mehr genug, ja, wie ich schon sagte, so eine Zeitschleife, die ich gerne hätte.
Hat der Diener, der sich auf allen Fotos, ich meine
Ja,
sogar
der
auf allen
Herrendiener.
Fotos, der Herrendiener, der auf allen Zeichnungen sich rechts im Bild befindet,
Meistens jedenfalls einmal
meistens
links.
rechts im Bild befindet, was hat der oder hat der was mit der Schleife, dem Loop,
Ja,
dem
hat er.
Zeit, der Zeitverschiebung zu tun?
Also er ist auf allen, zum einen ist er wirklich mein Knicks oder meine kleine Verbeugung vor Beckett, weil irgendwie assoziiere ich das mit diesen Texten, die er da so hatte. Ich konnte mir das unheimlich gut vorstellen, dass er abends nach Hause kam in diese verschiedenen Pensionszimmern, in denen er da war und seine Klamotten über ebenso ein Teil geschmissen hat. Das ist aber jetzt stand nirgends, habe ich mir jetzt so gedacht.
Seine Straßenklamotten in dem
Ja,
Fall dann.
genau. Die zweite Sache war die, dass ich eben genauso ein Teil gefunden habe bei diesen Spaziergängen hier in St. Georg und den eingesteckt habe, weil ich wollte den mitnehmen. Ich konnte den nicht auf der Straße stehen lassen. Und das dritte war, dass ich gerne diese Klammer deutlich machen wollte. Also, dass ich gerne sagen wollte, das ist, dass das oder deutlich machen, dass das nicht der Blick von heute ist. Weil dieses Ding sieht ja ein bisschen antiquiert aus, auch wenn ich es eben mit. Der ist ja immer farbig, den mit heutigen Farben gezeichnet habe. Und einmal, glaube ich, so wie er wirklich aussieht, so nussbraun abgescheppert. Und ich wollte eben auch nicht, dass das so aussieht wie so idyllische Bildchen und habe den Eindruck, dass durch dieses statische Moment, was der hat ja auch so ein bisschen was Architektonisches, dass das dieses vielleicht manchmal pittoresk anmutende Pastellbildchen, denn so ein bisschen, also dass das dadurch nicht so idyllisch aussah. Ich zeichne ja ganz viel im Computer nur eigentlich und ich veröffentliche eigentlich auch nur im Computer und drucke eigentlich nur aus für Ausstellungen oder wenn jemand ein Bild unbedingt haben will. In diesem Fall, das hatte ich noch nicht gesagt, habe ich aber das Papier ausgesucht und das ist tatsächlich ein Papier von 1960 oder etwas später vielleicht auch, das kann sein, weil meine Mutter hat in einer Druckerei gearbeitet und die hatte solches Papier mit nach Hause gebracht für mich zum Zeichnen. Ich habe damals schon gezeichnet, mit Bleistift gezeichnet, weil das war ein Papier, das ist so radiergummiresistenter. Da konnte man sehr viele Sachen korrigieren. Bevor ich einen Computer habe, musste man das ja mit einem Radiergummi machen. Und das ist mir wieder in die Hände gefallen und das ist leicht. Wie würdest du es beschreiben? Ich würde sagen, leicht so Elfenbeinfarben oder so ein
Es ist leicht,
bisschen,
es sieht,
ne?
ein bisschen, ganz bisschen vergilbt aus
Ja,
und es fühlt sich vor
genau.
allem wahnsinnig weich an
Genau.
und ist dabei aber relativ leicht.
Ja, und dieses habe ich eben, das habe ich zugeschnitten, hat eigentlich ein anderes Format und habe es so zugeschnitten, dass es so gerade mit Ach und Krach noch durch meinen Drucker geht. Und von daher ist das Bild im Computer heutiger. Ne, also es ist, weil das im Computer
Leuchtender.
hat es immer einen weißen Hintergrund und leuchtet ein bisschen. während dieses Spiel mit der Zeit in diesem Fall tatsächlich nur im Ausdruck so rüberkommt.
Du hast deine Zeichnungen eingefasst, zusammen mit einem Titelbild. Gibt es noch Mai 17 mit einer Zeichnung von dir selbst und deiner Signatur in einen Zeitungsstock?
Genau. Und dieser Zeitungsstock hing am Herrendiener, an dem besagten, in der Ausstellung. Der war da so, also ich hatte in den Herrendiener oben, habe ich so einen Knopf angebracht und dann konnte man diesen Zeitungsständer da reintun. Und dieser Herrendiener stand in der Ausstellung relativ in der Ecke, weil mein Wunsch war eigentlich, dass die Leute sich den nehmen und sich hinsetzen und diese Bilder blättern. Also weil ich liebe Zeichnungen, aber ich kann das ganz schwer haben, Zeichnungen an der Wand. Also das gerahmt oder sowas, also das ist, mag ich nicht so gerne. Und ich wollte sie eben zusammenfassen und habe dann gedacht, ich mache die in so einen Zeitungshalter. Dann wissen die Leute, wie sie halten können. Sie bringen mir die Reihenfolge nicht durcheinander. So war das gedacht.
FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Ihr hörtet
die Künstlerin Durban, die über ihre Zeichenserie Gibt es noch? Mit uns gesprochen hat. Es war ein Teil einer Ausstellung anlässlich des Aufenthalts von Samuel Beckett in Hamburg im Jahr 1936, wo er 9 Wochen hier verbracht hat. Wer mehr über die Arbeit in diesem Fall von Beckett oder den Aufenthalt von Beckett hören möchte, lesen möchte, sollte sich das Buch holen, das herausgegeben wurde von Roswitha Quadflieg. Beckett was here, erschienen bei Hoffmann und Campe. Dort findet ihr Tagebuchnotizen und Briefe, die Samuel Beckett in der Zeit geschrieben hat. Wer mehr wissen möchte über die Ausstellung soll und die beteiligten Künstlerinnen über, also die Ausstellung Beckett was here, die soll die Webseite besuchen. westwerk.org/beckett-was-here.html.
Da wollte ich noch einen zu sagen, weil mich haben in der Ausstellung noch beeindruckt, das Pissoir, das da nachgebildet wurde, wo mit Rosinen Fliegen nachgestellt wurden.
Oh, und ja, das war ekelhaft.
Ja, es war ekelhaft, aber es war auch irgendwie nochmal ein Verweis auf so eine andere Hygienekultur im Jahr 1936 und wo, finde ich schon, man ja den Geruch eigentlich geahnt hat. Und man dadurch, finde ich, auch sieht, wie sich eben Gesellschaft verändert hat. Also nicht nur, wie sich Hamburg verändert hat, sondern wie sich Gesellschaft verändert hat. Weil ich glaube, solche Pissoirs gibt es nicht mehr. Damals hat man noch gegen eine Wand gepinkelt und das lief dann nach unten.
Ich wollte auch mit, das war ekelhaft, nicht sagen, dass ich das negativ fand, sondern tatsächlich eine gute Darstellung, auch mit diesen Rosinen.
Ja, und ich finde halt, wenn man das so, als ich in der Ausstellung war, konnte ich zum Beispiel mit einem Berg Würste auf dem Fußboden nicht so wahnsinnig viel anfangen im direkten Moment. Aber wenn man sich jetzt nochmal Durban anhört und dieses Pissoir vor sich sieht und diese wirklich deftigen so Mettwürste geräuchert oder so und irgendwie dazu noch so eine Installation von Kartons, wo da drin so kleine Dioramen waren. Also man konnte dann in so einen Karton reingucken und hat Szenen aus Beckets Leben sozusagen gesehen in Hamburg. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo man dann im Nachhinein das Gefühl hat, okay, doch, das setzt so eine Kneipengalerie 1936 Hamburg ganz gut zusammen, die Ausstellung.
Ja, und tatsächlich auch ganz schön, also dadurch, dass ja auch aus seinem Tagebuch diese Ausschnitte an der Wand waren, konnte man ja quasi sozusagen so aus seinen Erfahrungen oder Aufzeichnungen sozusagen so mitlesen. Auch das hat das, finde ich, produziert, dass man so eine gewisse Vorstellungskraft entwickeln konnte.
Ja, und für mich interessant daran ist, dass Kunst sozusagen dann, jetzt merkt man mein geringes Kunstverständnis, aber im ersten Moment gehe ich da rein und denke, was sollen denn diese blöden Würstchen auf dem Fußboden? Ich finde die weder hübsch, noch erkenne ich da irgendeinen Sinn drin. Und dann gucke ich so ein Pissoir an und ekel mich und habe dann erstmal das Gefühl, das ist jetzt Kunst? Kann ich auch. Also wirklich, und um dann zu merken, wenn man da nochmal drüber nachdenkt oder wenn man sich eben etwas anhört, wie gerade dieses Interview mit Durban und dann in einen inneren Dialog dazu tritt, wie toll das eigentlich ist. Also dass alleine durch den Ekel oder den Ärger darüber, wie der Raum gebraucht wird oder so, diese Dinge sich fest in der Erinnerung verhaften und man dann, wenn man irgendwie eine Ruhe hat, das besser zu betrachten, die ich nicht habe, wenn ich mit Leuten in einer Ausstellung bin, sich nochmal andere Zusammenhänge ergeben. Das ist schon ganz schön toll, finde ich.